Hallo und willkommen zur Folge 4 der Nintendonauten. Mein Name ist Thomas Sausen und diesmal bin ich alleine. Das ist aber nicht so wichtig, da ich nur eine kleinere Folge plane, wo ich ein bisschen über Splatoon 2, meinem Pro-Controller und der Seiken Denetsu Collection reden möchte. Aber fangen wir erstmal mit Splatoon 2 an. Ja, also das war ein Beta-Event, Global Test Fire Beta zu Splatoon 2 und das fand zwischen dem 24. und 26. März statt und man konnte jeweils eine Stunde an verschiedenen Terminen spielen. Also und zwar zwei Maps, die das Korallenviertel und Molluskelbude. Termine waren immer so irgendwie 24. März war 20 bis 21 Uhr, 25. März, 4 bis 5 Uhr, den habe ich dann nicht gespielt. 12 bis 13 Uhr war auch am 25. März und 20 bis 21 Uhr. Und am 26. am Sonntag gab es, glaube ich, auch nochmal früh morgens 5 bis 6 Uhr was. Aber ich habe da nochmal zum Abschluss von 13 bis 14 Uhr gespielt. Das heißt, so von den sechs Terminen habe ich, glaube ich, so zwei oder drei dann tatsächlich wahrgenommen. Und ja, also in Splatoon geht es darum, dass man diese Schlachtfelder, diese Arenen mit Farbe bedeckt und dann eine größere Fläche mit seinem Team mit Farbe bedeckt als das gegnerische Team. Und man kann natürlich trotzdem die Gegner auch abschießen, kriegen die einen Respawn wieder zurück in der Heimatbasis und müssen dann den Weg wieder hinrennen. Also mehr passiert da nicht. Technisch lief die Beta ganz gut. Also ich bin ein oder zweimal vom Server geflogen. Sonst lief alles flüssig und die Verbindung wurde auch schnell hergestellt. Von daher gab es auch keine Lags. Ja. Und das ist in der Tat, das ist ganz gut, weil das sollte ja jetzt, das Wochenende diente ja jetzt nicht als bessere Demo, sondern sollte ja ein Stresstest für den Serverbetrieb später sein. Von daher, das passt irgendwie alles. Die Steuerung fand ich komischerweise gewöhnungsbedürftiger, also mit dem, was den Gyrosensor angeht, weil einer der Vorteile von Splatoon ist eigentlich, dass man per Bewegungssteuerung nachjustieren kann. Und irgendwie wurde ich nicht so warm damit. Komischerweise. Ich habe das auf dem Wii U Gamepad damals irgendwie besser hingekriegt. Jetzt, als ich, also ich spiele mit beiden Joy-Cons im Grip gesteckt. Und ja, also so wirklich Spaß hatte ich erst, als ich die klassische 2-Stick-Steuerung aktiviert hatte. Wird wahrscheinlich eine Gewöhnungssache sein oder ich brauche halt doch den Pro-Controller, weil also ist man hat, wenn man das drauf hat mit der Bewegungssteuerung, offenbar einen richtig krassen Vorteil, weil da gibt's Videos von Leuten. Da kommst du in Sachen Tempo und Präzision eigentlich nicht mit einer normalen 2-Stick-Lösung hinterher. Wie gesagt, ich fand das Spiel schön, es ist bunt, sieht gut aus, es ist ein bisschen verfeinert gegenüber den Vorgänger. Aber wie gesagt, auch da optisch bleibt Splatoon natürlich Splatoon. Und das ist vielleicht das größte Problem bei dem Spiel. Ja, es ist eben kein Call of Duty, wo man in Anführungszeichen einfach den Krieg austauscht, den Schauplatz austauscht, sondern der Stil von Splatoon ist halt vorgegeben und es bleibt immer dieser bunte Shooter, wo man einfärben muss und im Prinzip bringt Nintendo neue Waffen, neue Maps, ändert am Gameplay ein paar Kleinigkeiten und trotzdem hört man überall, das ist aber auch kein richtiger Nachfolger. Ja, gut, dann mehr als alles ändern kann man nicht. Und wenn man auf einmal irgendwie die Inklinge realistisch aussehen würden, dann würden alle schreien, das ist nicht mehr Splatoon. Und trotzdem bleibe ich noch ein bisschen vorsichtig, was die Einschätzung mit Splatoon betrifft. Denn ich habe den Vorgänger vor allen Dingen gerne im Singleplayer gespielt. Ich habe den Singleplayer geliebt. Ich fand die Bosskämpfe schön. Ich fand ja einfach die Levels, wie sie gemacht wurden, wunderbar. Und zum Singleplayer gibt es ja noch keine Neuigkeiten. Und da warte ich drauf. Multiplayer habe ich selten oder vergleichsweise selten gespielt, weil es war damals so, dass man immer irgendwie so zwei oder drei Karten in Rotation hatte. Und dann hatte ich nach einer sehr kurzen Zeit einfach gar keine Lust mehr, immer dieselben Karten zu spielen. Ich hätte gerne andere Karten gespielt. Und jetzt in der Demo konnte man ja auch nur die zwei Karten testen. Und deswegen habe ich auch, ja, glaube ich, nie eine Stunde am Stück gespielt, sondern ja, einfach ein paar Runden während diesen 60 Minuten jeweils. Und dann war das auch wieder gut für mich. Ja, also bei mir fehlt's bei Splatoon noch ein bisschen an Langzeitmotivation, logischerweise. Das liegt aber auch daran, dass ich jetzt nicht der Shooter-Spieler vor dem Herren bin. Und deswegen warte ich einfach mal ab. Und ja, Nintendo wird uns ja vielleicht noch überraschen. Positiv, hoffe ich. Aber die beste Nachricht des Tages ist, dass ich seit gut anderthalb Stunden endlich einen Switch Pro Controller besitze. Das hätte ich vielleicht schon am Wochenende gebrauchen können in der Splatoon Beta, und das hätte ich sicherlich seit Tag 1 gerne für Zelda gehabt. Aber ich war damals, also was heißt damals, vor ein paar Wochen einfach zu geizig. Ja, ich hatte mir keinen Pro-Controller vorbestellt gehabt, weil ich einerseits drauf spekuliert habe, dass die relativ schnell vielleicht auch mal im Angebot landen, und dann hatte Alternate so einen 20% Gutschein, und dann habe ich mir bei Alternate einen bestellt und natürlich kamen die nicht zum Launch. Ja, also mittlerweile habe ich da auch dann storniert, weil die gesagt hat, ja, vielleicht im Juni. Und das ist halt so generell das Problem, dass ich seit vor ja zwei, drei Wochen die Switch erschienen ist, irgendwie jeden Tag geguckt habe, ob online irgendwo ein Pro-Controller zu haben ist. Und die Dinger sind ausverkauft, genauso wie die Switch. Und ja, das war sehr frustrierend, weil gerade in der letzten Woche habe ich auch gemerkt, dass ich dann mit dem Grip doch nicht dauerhaft Zelda spielen möchte, und habe dann irgendwann gesagt, weißt du was, ich spiele Zelda erst weiter, wenn ich einen Pro-Controller habe, um es dann endlich mal richtig steuern zu können. Aber den gab es halt nicht, und ja, meine Schwester hat dann glücklicherweise irgendwie auch jeden Tag mal so geguckt, und ob es irgendwo im Einzelhandel oder so, das da mal gibt, hat die Leute angerufen und musste jetzt irgendwie nach Koblenz, und ja, und hat dann da irgendwie im Mediamarkt gefragt, nee, haben wir nicht. Im Saturn, nee, haben wir nicht. Hat dann irgendwie noch GameStop, wie sie alle heißen, angerufen, angefragt, nee, gibt's nicht. Und ja, und dann hatte sie so als letzten, ja, Strohhalm, irgendwie als letzte Eingebung, ging sie dann in den Real, und quasi der Platz, wo man wahrscheinlich eher nicht sofort dran denkt, dass man da auch mal gucken könnte, weil Toys R Us hatte auch nichts. Und na gut, dann ist sie in den Real, und dann war genau ein Pro-Controller irgendwo in der Ecke da. Sie hat sich gefreut, hat mir mitgebracht und mich dann eben vor anderthalb Stunden überrascht. Und wie gesagt, Eva, ich danke dir ganz herzlich. Das ist wunderbar. Hab mich sehr, 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 sehr gefreut. Und der Controller ist großartig. Also, wow. Ja, ich habe, wie gesagt, erst jetzt so eine Stunde lang damit spielen können. Deswegen ist das auch nur so eine Kurz-Review. Aber so ein toller Controller. Es ist wahrscheinlich Nintendos bester Controller. Ja, also der fühlt sich so gut an. Es ist ja eigentlich Plastik, aber irgendwie ist der Überzug von dem Plastik, der fühlt sich so weich, so samt. Es ist ein Handschmeichler. Also dieser Controller ist ein absoluter Handschmeichler, und die Verarbeitung ist top. Ja, ich hatte letztens noch einen Xbox One Controller, die ja auch sehr, sehr gut sind. Also eigentlich ist der Xbox One Controller der, ja, der beste aktuelle Konsolencontroller, leidet aber manchmal an der Tatsache, dass die beiden Hälften des Controllers nicht perfekt aufeinander liegen. Das heißt, sich Spaltmasse an einer Seite bildet. Das habe ich jetzt ein paar Mal gehabt. Und das hat mich dann schon gestört. Meine aktuelle Xbox, mein Xbox One S hat das Problem nicht, aber ich habe diverse Controller schon gesehen, die es hatten. Und gut, über den PlayStation 4 Controller muss ich jetzt gar nicht reden. Der ist, war eine große, große Verbesserung gegenüber dem PlayStation 3 Controller. Aber irgendwie ist das ein klappriges Etwas. Ja, also ich habe irgendwie jedes Mal bei der, wenn ich eine PlayStation, wenn ich einen neuen Controller hatte bei der PlayStation oder wenn ich irgendwie eine neue PlayStation gekauft habe, PlayStation 4, dass nach einer gewissen Zeit eine Seite des Controllers so leicht eindrückbar ist. Und dadurch fühlte sich das extrem billig an. Das Problem mit den Analog-Sticks hatte ich nie. Ja, und na gut, die Akkulaufzeit ist natürlich jenseits von gut und böse. Und ja, und ich war eigentlich ein ganz großer Fan von dem Wii U Pro Controller. Aber da hat mir natürlich das Klavierlack echt total genervt. Aber die Form, die fand ich sehr schön. Und die Akkulaufzeit ist ja grandios. Ja, also Akkulaufzeit beim Wii U Pro Controller ist, weiß ich nicht, 20 Stunden, 30 Stunden oder länger. Genauso beim Xbox One Controller. So sollte das sein. Und gut, der Switch Pro Controller soll auch solch eine Akkulaufzeit haben, aber ich zuerst einfach nur begeistert von der Verarbeitung. Da ist keine Spaltmasse, da ist nichts, alles bündig, das Steuerkreuz fühlt sich sehr gut an, die Knöpfe haben einen guten Druckpunkt, Analogstick ist auch toll. Gut, die Schultertasten sind natürlich leider digital, also ich würd jetzt nach dem Ersteindruck sagen, wenn die auch noch analog wären und dadurch man auch auf dem Switch das gut für so Rennspiele nutzen könnte, falls es die überhaupt jemals geben wird, dann wäre das vielleicht sogar der beste Controller, den man aktuell kaufen kann. Und die Gyro-Sensor-Geschichten, das, was ich getestet habe, fand ich auch okay. Also ich habe ich hatte ja bei Zelda bei ein paar Schreien doch Probleme und die habe ich jetzt dann mal mit dem Controller gespielt und das hat deutlich besser funktioniert, als wenn ich jetzt das mit dem Grip verwendet habe. Deswegen, ich bin einfach nur begeistert. Also das ist so ein Handschmeichler und das fühlt sich so gut an, den zu nutzen. Und da sind mir jetzt auch die 70 Euro egal. Also egal im Sinne von, dass ich es mir nicht leid tut, dafür 70 Euro ausgegeben zu haben. Ich finde sogar, dass dieser Controller so wertig ist, dass er durchaus einen angemessenen Preis verdient. Allerdings bin ich nach wie vor der Ansicht, dass die meisten Controller einfach jetzt zu teuer sind, beziehungsweise das ganze Zubehör von Nintendo und auch von der Konkurrenz ist alles aktuell ein Tick zu teuer und da das meiste ausverkauft ist, werden die Händler auch jetzt nicht irgendwie demnächst groß runtergehen. Okay, wenn man mal den Preis ein bisschen außer Acht lässt, ich verstehe, warum dieser Controller im Vorfeld so gut angekommen ist und ich liebe ihn jetzt schon. Und ich gehe jetzt sehr stark davon aus, dass es genauso sein wird wie damals bei meiner Wii U. Da habe ich auch jedes Spiel, was den Pro-Controller unterstützte, mit dem Pro-Controller gespielt. Und ich denke, bei der Switch wird es nicht anders sein. Das Grip werde ich dann vielleicht mal im lokalen Multiplayer nutzen, wenn irgendwie ein Kumpel kommt. Aber ich selber werde wahrscheinlich nur noch mit diesem Pro-Controller spielen. Wenn nicht, dann werde ich das sicherlich auch hier an dieser Stelle berichten, wenn mir also irgendwie bei dem Langzeittest was auffällt, was mir irgendwie nicht so gut gefällt. Ja, aber ich muss doch noch was erwähnen, und zwar, dass ich natürlich, das haben die meisten mitbekommen, dass wenn man den rechten Analogstick richtig kippt, dass man dann eine Nachricht von Nintendo, irgendwie Thank you to gamers oder so, sehen kann. Habe ich natürlich auch ausprobiert. Und natürlich war auch bei mir diese Nachricht dann zu lesen, und ja, das ist so ein kleines Easter Egg, so ein kleines Goodie, das finde ich schön, das ist genauso gut, finde ich, das bei der Xbox One, dass da beim Controller, wenn man das Batteriefach aufmacht, das dann als Text Hello from Seattle steht. Also ja, so Kleinigkeiten, da bin ich ja immer gerne für zu haben. Und damit sind auch die beiden wichtigen Themenblöcke dieser Sendung abgehakt, und ich möchte aber an dieser Stelle doch noch nicht die Folge beenden, und das hat einen einfachen Grund, dass am 21. März wurde ein Spiel angekündigt, was worüber ich mich sehr, sehr gefreut habe. Ja, ich bin ausgeflippt, ohne zu wissen, ob das überhaupt jemals bei uns erscheinen wird, und die Rede ist von der Seiken Denetsu Kollektion, die für die Switch in diesem Sommer erscheinen wird, für umgerechnet 40 Euro am 1. Juni in Japan. Zeigen den Setsu. Was ist das? Das ist hierzulande bekannt als Secret of Mana. Das heißt, wir haben zumindest den Gameboy Teil damals bekommen, ich glaube, Mystic Quest. Ja, und dann natürlich den zweiten Teil als Secret of Mana für Super Nintendo. Und gerade Secret of Mana, also, boah, das war ein Brett. Ja, das war definitiv einer meiner Lieblingsspiele in meiner Jugend. Ich habe das zusammen mit zwei Freunden im Koop durchgespielt, haben den Spieleberater verschlungen. Ich find's sehr schade, dass ich das Spiel dann irgendwann mal verkauft habe und dass ich es nicht mehr besitze. Ich wollte es so gerne in der Virtual Konsole für die Wii nochmal spielen, habe ich dann am Ende doch nicht gemacht. Und der Gameboy-Teil, das war wahrscheinlich einer meiner ersten Gameboy-Spiele und mein erster Bezug zu Rollenspielen. Und auch das, die haben mich umgehauen damals. Als kleiner Bub, und so eine schöne Serie. Ja, die Nachfolger, also beziehungsweise der dritte Teil, der kam leider nie im Westen raus. Und und das ist auch jetzt der Knackpunkt, ja, weil die Collection, die beinhaltet eben nur die ersten drei Teile. Und der dritte, der kam, wie gesagt, nie im Westen raus, und deswegen ist dann so ein dickes Fragezeichen dahinter, ob es diese Kollektion dann zumindest einen Release in Amerika schafft, weil das würde uns ja jetzt reichen, da die Switch Region-Free-Konsole ist, und dann könnte man einfach also Importe spielen lassen. Die japanische Version zu besitzen würde mir persönlich jetzt nicht so viel bringen, da ich halt kein Japanisch verstehe. Dann könnte ich mir nur das wunderschöne Boxart anschauen, weil das, also ich meine, eigentlich ist ja das Spiel, der Spielkauf schon es wert, nur für das Boxart, weil das ist so schön. Von allen Teilen sind Charaktere drauf, und also wie gesagt, da geht mir das Herz auf, und ich hoffe nur, dass Square Enix vielleicht doch ein Einsehen hat und die Kollektion bei uns zumindest veröffentlicht, dass also der dritte Teil dann vielleicht doch mal wenigstens auf Englisch übersetzt wird. Allein fehlt mir der Glaube. Also da müsste wahrscheinlich Nintendo irgendwie einspringen und bei der Übersetzung helfen, wie bei Dragon Quest oder so. Ich kann es nicht sagen, ich kann nur hoffen, weil das ist, also mit den Titeln verbinden so viele Menschen so viel Nostalgie, und das ist, wäre eigentlich so leicht verdientes Geld, weil den Leuten wäre es, glaube ich, egal, dass eine Kollektion von alten Super Nintendo und Gameboy Spielen irgendwie dann 40 Euro kostet, sie würden es wahrscheinlich kaufen. Und und es wäre auch wieder mal schön, so einen Square Enix Titel für Nintendo Konsolen zu haben und dann als Retail, also bitte. Ach ja. dass wir als Nintendo-Fans endlich auch im Genuss kommen, Importe ganz einfach spielen zu können. Das ist eh eine der besten neuen Funktionen der Nintendo Switch. Und ich hatte in der zweiten Folge zwar noch etwas gegen I Am Setsuna, nicht gelästert, aber meine Kritik geübt, beziehungsweise meine Unsicherheit, ob das Spiel was für mich sein könnte. Und mittlerweile denke ich, dass das schon für mich doch sehr interessant sein könnte als alter JRPG-Fan. Und ja, ich wollte das Spiel damals schon, als es irgendwie für PlayStation, für Steam und so weiter angekündigt wurde, eigentlich immer als Retail haben und fand es so schade, dass es nie als Retail-Version veröffentlicht wurde. Und da war ja der Switch so die letzte Hoffnung, dass etwas in der Richtung passieren würde. Und leider wurde dann das Spiel nur in Japan oder im asiatischen Raum für die Switch als Retail-Spiel angekündigt, weswegen ich bisher von dem Kauf im eShop Abstand einfach genommen habe. Und die japanische Version war dann bei PlayAsia öfters vergriffen und ich habe eigentlich nie wieder gesehen, dass die da wieder zu haben war. Und zum Glück gibt's aber auch einen malaysischen Händler, der I Am Setsuna sogar mit einem Spezialdruck von irgendwie Nintendo Asien oder so hat. Das heißt, englisches Cover. Und ja, das habe ich mir dann doch jetzt für viel zu viel Geld importiert und warte dann, ja, gespannt, ob ich irgendwie dann so Ende April auch die Retail-Fassung von I Am Setsuna endlich in meinen Händen halten kann. Und ja gut, das Spiel ist auf dem Modul ja sowieso in Japanisch, Französisch und englischer Sprache vorhanden und von daher ist das spielerisch dann kein Problem. Und so meine Retail-Sammlung wächst und gedeiht für die Nintendo Switch. Disgaea 5 Limited Edition habe ich ja auch vor ein paar Wochen schon vorbestellt. Die kommt ja dann irgendwann Ende Mai. Und während ich bei PlayStation 4 und Xbox One eigentlich Digital Only bin, also so 80-90%, bin ich bei der Switch doch irgendwie noch ein Retail-Käufer. Hat ein bisschen mit Nintendo zu tun und Sammelleidenschaft und aber auch, dass man ja diese SD-Karten hat und damit keinen Installationszwang wie bei den Discs der Konkurrenz. Und deswegen macht Retail irgendwie gefühlt auch ein bisschen mehr Sinn und mir gefallen die Spielverpackungen und die Covergestaltung, die finde ich bisher wunderbar. Und da kann ich also nur hoffen, dass noch viele andere Retail-Spiele für die Switch auch angekündigt werden, dass vielleicht auch ein paar Indies auf diesen Zug mit aufspringen und die Wonderboy Remakes, was es da so gibt, oder Yoko Laylee, das sind alles so Titel, oder vielleicht sogar Sonic Mania. Warten wir da also einfach mal ab und mein Retail-Herz pocht zumindest bei der Switch wieder ganz gehörig. Und das soll es dann auch für diese Folge dann doch letztendlich gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuhören, freue mich auf nächstes Mal. Bis bald, euer Thomas.